Hallo zusammen. Wir haben heute eine Spezialfolge. Nicht im üblichen Wochentakt, sondern weil heute was ganz, ganz Besonderes ist. Also diese Woche ist ein Ereignis, worauf alle hinfiebern. Und ich spreche nicht von dem Champions-League-Finale am Samstag, sondern leider ist es die DSGVO. Schon allein das Kürzel bringe ich immer wieder durcheinander. Aber ich habe es glücklicherweise, glaube ich, richtig getroffen, oder?
Ja, passt.
Sehr gut. Genau, heute tritt die DSGVO oder die GDPR auf Englisch, das fällt mir immer leichter, in Kraft. Das heißt, ein Event, wo, sage ich mal, Leute, die sich jetzt mit dem Thema beschäftigt haben, schon ein bisschen länger drüber nachgedacht haben. Ich denke mal so seit einem halben Jahr. Aber für viele andere war es jetzt einfach ein Thema, was gerade in den letzten Wochen auch ist, sage ich mal, bis in die, in Anführungsstrichen, Populärpresse gebracht hat. Also von Spiegel Online, Zeit, Süddeutsche und so weiter. Ich glaube, keiner hat es vergessen, einen Artikel über die neue Datenschutzgrundverordnung zu schreiben. Und deshalb haben wir uns gedacht, okay, wir können jetzt schwer eine Analytics-Sprechstunde machen, ohne dieses Thema zu behandeln und, sag ich mal, davor zu drücken. Wobei ich ja tatsächlich zu meiner Schande gestehen muss, ich versuche mich immer sehr stark, sag ich mal, nicht um das Thema zu drücken, aber ich muss so, sag mal, Rechtssachen sind tatsächlich so ein bisschen meine Nemesis, war schon im Studium so. Und deswegen habe ich immer innerlich eine leichte Blockade, wenn ich mich diesem Thema nähere. Nichtsdestotrotz denke ich, das Thema ist wichtig. Also gerade generell das ganze Thema, wie gehen wir mit unseren Daten um und welche Daten tracken wir von Usern. Das gehen wir ganz am Ende nochmal ein bisschen drauf ein. Viel mehr wichtig ist heute natürlich nochmal einfach ein bisschen drauf zu schauen, worum geht's? Und ich bin heute, wie auch schon die anderen Male, aber heute nochmal ganz besonders glücklich, Maria, dass du mit dabei bist, weil ohne dich würde die Folge heute, glaube ich, 5 Minuten dauern.
Ja, ich muss sagen, dass ich mich am Anfang auch so ein bisschen davor gescheut habe, nicht wegen dem Thema selbst, sondern einfach, weil alle so in Panik verfallen sind deswegen, dass ich mich irgendwie innerlich geweigert habe, mich dieser Panik anzuschließen und mich dann damit nicht so intensiv auseinandergesetzt habe. Aber jetzt natürlich in den letzten Wochen auch meine eigenen Websites DSGVO-konform gestalten wollte und dann musste ich da dann doch irgendwie durch. Und im Zuge der, dass ich mich da selbst mit auseinandersetzen musste, fand ich das Thema eigentlich immer interessanter und spannender. Und natürlich ist es für Analytics auf jeden Fall wichtig als Webanalyst und als jemand, der mit Daten arbeiten möchte.
Genau, also tatsächlich meine Maßnahme für den heutigen Tag war, dass ich mal durch alle meine ganzen Webserver durchgegangen sind, meine ganzen alten Websites abgestellt habe.
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
Ja, das musste sowieso mal gemacht werden. Und ich habe auch tatsächlich ein paar Freunde, bei denen es genauso war. Es war auch ganz gut, um einfach nochmal aufzuräumen, so mit, keine Ahnung, alten Bestand, den man irgendwie im Keller hat. Weil am Endeffekt jede Website, die irgendwie draußen ist, ist ja davon betroffen. Und ich glaube, deswegen ist es ja auch wirklich wichtig, dass wir heute darüber sprechen. Ganz wichtig noch ein Disclaimer von unserer Seite. Das ist bei den Themen, werdet ihr es immer hören, ist es keine Rechtsberatung. Das heißt, was wir jetzt wiedergeben, ist das, wie wir alles das, was wir gelesen haben, verstanden haben. Das heißt, wir sind keine Juristen, die im Endeffekt dieses Thema rechtlich bewerten können. Deswegen ist, wir werden es im Podcast auch noch erwähnen, ist für uns halt wichtig, dass ihr, wenn ihr zu dem Thema weitergehende Fragen habt, wenn ihr versucht, euer Setup dahingehend prüfen zu lassen, auf jeden Fall mit einem Rechtsanwalt zusammenzuarbeiten. Wir können mal schauen, also ich habe zumindest 1-2 Rechtsanwälte, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe zu dem Thema, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Die kann ich ja einfach mal als Referenz in die Shownotes mit reinpacken. Das heißt, ihr könnt da schauen, was die anbieten. Das sind auf jeden Fall welche, die sich gerade mit diesem Thema digital sehr beschäftigt haben. Das heißt, die das als Spezialisierung haben, was bei dem Thema sehr hilft, weil es sehr schnell sehr technisch werden kann. Und dann hilft es, wenn, sage ich mal, der Rechtsanwalt sowohl die rechtliche Grundlage als auch das technische Setup soweit versteht, dass er beides zusammenbringen kann. Kannst du vielleicht ganz zum Anfang nochmal ganz kurz sagen, worum geht's eigentlich bei der Datenschutzgrundverordnung?
Die Datenschutzgrundverordnung tritt praktisch immer in Kraft oder ist immer dann gültig, wenn es sich um personenbezogene Daten handelt, die irgendwie verarbeitet und gespeichert werden. Also tatsächlich, genau wie du gesagt hast, jeder, der eine Webseite draußen hat, hat damit zu tun, weil immer irgendwie browserbezogene personenbezogene Daten verarbeitet werden. Genau, und was an der DSGVO so ja, wichtig jetzt für Analytics ist, ist, dass es halt darum geht, was darf getrackt werden, beziehungsweise wann dürfen welche Nutzerprofile erstellt werden. Und da sagt das Gesetz, beziehungsweise die Verordnung, es ist immer dann okay, Nutzerprofile zu erstellen, wenn es ein berechtigtes Interesse des Unternehmens gibt und keine wichtigen Interessen des Nutzers sozusagen dem entgegenstehen. So, und da sind wir jetzt natürlich auch schon, ne, wie das immer so ist mit Verordnungen und Gesetzen, das ist irgendwie immer so eine Einzelfallentscheidung. Ja. Was sind jetzt Interessen und welche Interessen hat eigentlich der Nutzer?
Ja, ich befürchte, das ist wahrscheinlich auch genau der schwierige Teil, an den die meisten Leute hängen. Also, weil das berechtigte Interesse kann ja, sage ich mal, sehr weit auseinander liegen. Also bei einer Website kann es sein, okay, ich muss sehr, sehr viel messen, um ein optimiertes, ein optimiertes Produkt zu offerieren. Das heißt also im besten Fall mit Personalisierung und allem drum und dran. Und auf der anderen Seite steht natürlich der Nutzer, der sagt, ja, ja, gerne, aber bitte nicht mit, weiß ich nicht, meinen Adressdaten oder keine Ahnung was.
Genau, also Daten, die, sag ich mal, ja, wo jetzt auch der Konsens der Interpretation dieser Verordnung sagt, ist kein Problem, sind praktisch alle Daten, die erhoben werden, um tatsächlich den Online-Shop zum Laufen zu bringen. Also, dass zum Beispiel der Warenkorb gefüllt wird, gespeichert wird, all solche Sachen sind praktisch notwendig, also wirklich notwendig, berechtigtes Interesse des Unternehmens und es gibt keine Interessen des Nutzers, die dagegen stehen, dass sozusagen der Online-Shop funktioniert und sein Warenkorb gespeichert wird, beispielsweise. Aber wie du schon gesagt hast, wo es dann kritischer wird, sind Sachen für Personalisierung und tatsächliche Analyse des Verhaltens des Nutzers. Genau, und da können wir vielleicht auch gleich irgendwie einen Schritt weitergehen und uns nochmal vor Augen führen, warum alle so in Panik verfallen sind. Gerade jetzt innerhalb der letzten ja, 3-4 Wochen kam nämlich ein ja, Diskussionspapier oder ein Papier, eine Position der Datenschutzkonferenz heraus. Also die Datenschutzkonferenz und praktisch alle Datenschutzbehörden in Deutschland, also des Bundes und der Länder. Und die haben dort praktisch ihre Meinung dazu abgegeben, was sie denken, wie diese Verordnung am Ende ausgelegt wird. Das heißt, es ist nicht rechtsbindend, aber die haben natürlich sind natürlich die Experten zu dem Thema. Genau, und die haben halt gesagt, die Interpretation der Verordnung war, es sind immer Einwilligungen zu fordern, sobald etwas getrackt wird. Das heißt, sobald irgendeine Art von Cookie gesetzt wird, muss man Einwilligung des Nutzers einholen. Das heißt, man braucht wirklich ein Opt-in. Vorher darf gar nichts passieren. Und auf Basis von dieser Aussage der Datenschutzkonferenz haben dann ganz viele angefangen zu sagen, oh mein Gott, wir dürfen gar nichts mehr. Nichts ist möglich. Wir müssen irgendwie so Pop-ups vorschalten, bevor Leute überhaupt auf die Webseite dürfen und so weiter. Genau, also das ist sozusagen die Diskussionsgrundlage, auf der jetzt diese ganze DSGVO-Konformität und die Umsetzung stattfindet.
Ist dann eigentlich da soweit klar, wohin sich das Ganze bewegt? Weil ich meine, die Datenschutzbehörden sind ja im Endeffekt auch die Behörden, die das Thema verfolgen werden. Das heißt also, die zum Beispiel auch auf Websites schauen oder wo man halt Beschwerden einlegen kann, wenn einem eine Website irgendwie auffällt. Das heißt, ist denn da schon irgendwie zu sehen, ob sie denn auch dementsprechend handeln oder ist das noch Verhandlungsmasse?
Also es ist praktisch so, dass ja, die Datenschutzbehörden, die werden da am Ende draufschauen, aber die tatsächliche Meinung oder also die rechtsbindende Aussage dazu wird der Europäische Gerichtshof treffen. Das heißt, das ist eher ja, so eine Art, wie sagt man, Stimmungsbild oder was es möglicherweise sein könnte. Ich habe jetzt aber auch sehr, sehr viele Blogartikel von Rechtsanwälten gelesen, die sagen, dass das unglaubwürdig ist, weil die Datenschutzkonferenz in diesem Papier zwar ihre Meinung abgibt, die aber zum Teil überhaupt gar nicht begründet, sondern einfach nur sagt, Einwilligung ist notwendig, Punkt. Und dass es halt nicht nachvollziehbar ist, wie die zu der Konklusion gekommen sind und deswegen wahrscheinlich nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird.
Okay, aber dann ist es wahrscheinlich auch einfach wieder der Fall, den hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon häufiger. Das ist gerade in der Zeit, als es darum ging, ist eigentlich Google Analytics per se datenschutzkonform. Da gab es ja auch vor ein paar Jahren eine Situation, wo dem nicht so war, dass es halt immer noch eine Grauzone gebildet hat, bis dann tatsächlich, sage ich mal, im schlimmsten Fall halt, bis es vors Gericht geht und dann die ersten Gerichte halt Entscheidungen treffen.
Ja. Also es geht halt immer um die Frage, also die DSGVO findet nur dann Anwendung, wenn es um personenbezogene Daten handelt. Die Frage ist natürlich, okay, wann sind Daten personenbezogen? Und in Googles Nutzungsbedingungen steht halt tatsächlich auch drin, dass es untersagt ist, personenbezogene Daten an Analytics zu senden. Genau, und dann, also sag ich mal, gibt es ganz logische Sachen wie E-Mail-Adressen, Namen oder sonst irgendetwas. Aber es gibt dann halt auch Informationen, wo es nicht so ganz klar ist. Und Analytics hat halt im Zuge dieser ganzen keine personenbezogenen Daten tracken, gesagt, okay, wir tracken in Universal Analytics halt nur noch über die User-ID. Und Google geht halt davon aus, die User-ID ist nicht personenbezogen, Punkt, alles ist okay, fertig. Okay, aber das ist wurde halt jetzt in der Vergangenheit öfter mal in Frage gestellt, dass halt die User-ID, also die ID, die den Nutzer identifiziert, schon auch personenbezogen sein kann, je nachdem, wie sie halt verarbeitet wird. Also wenn man sich zum Beispiel da so vorstellt, okay, der Nutzer benutzt verschiedene Devices und kann am Ende, weil er im Online-Shop immer eingeloggt ist, über die Nutzer-ID identifiziert werden. Und es kann am Ende halt auch identifiziert werden, welche Transaktion hat er ausgeführt, welche Transaktions-ID liegt dahinter. Und damit ist die User-ID rückwirkend personenbezogen. Und dann wird es halt schon wieder kritisch. Genau, das heißt, einige, also was ich jetzt gelesen habe, sind halt der Meinung, dass die DSGVO so ausgelegt werden kann, dass Analytics an sich okay ist, man aber zum Beispiel mit der User-ID-Funktionalität und dem Cross-Device-Tracking vorsichtig sein muss, weil das am Ende halt personenbezogen wird. Und dass dann sozusagen fürs User-ID-Tracking die Zustimmung des Nutzers eingeholt werden muss, aber alles, was nicht personenbezogen sein kann am Ende, also sobald es, ja, das ist jetzt natürlich die Frage, ne, wann genau wird diese ID Person ein personenbezogenes Datum und wann nicht. Genau, aber dass zum Beispiel das Basistracking unbedenklich ist.
Ja, also ich meine, natürlich hast du die Chance, beispielsweise diese User-ID durch Pseudo-Anonymisierung von dem Backend-System zu trennen. Das heißt also, du kannst halt, sage ich mal, eine Funktion dazwischen schalten, dass diese User-ID nochmal extra gehasht wird und dass diese User-ID halt dann aus dem Frontend von Personen nicht mehr leicht auf das Backend zurückgeführt werden kann und man dementsprechend, wenn man sich dann hinsetzt, beide Systeme nicht mehr so einfach zusammenbringt.
Genau, also es wird auch in der ganzen Diskussion wird auch ein Unterschied gemacht zwischen Pseudonymisierung und Anonymisierung, und so dass praktisch eine Pseudonymisierung schon ein Schritt hin ist zur Anonymisierung, aber sozusagen noch nicht 100% anonym ist und ist halt schon wieder ein Graubereich.
Ja. Ja. Rein technisch heißt halt Pseudonymisierung nur, dass ich in der Theorie, ich weiß halt, wie ich meine Daten verschlüsselt habe, also wie ich sie gehasht habe, mit welchem Algorithmus und, sage ich mal, mit welcher Passphrase ich dazu verwendet habe, also welches Salt. Das heißt, ich kann theoretisch rein technisch auch aus dem pseudonymisierte ID auch wieder die ursprüngliche ID herstellen, wohingegen eine anonymisierte ID einfach eine zufällige ID ist, die ich vergebe. Und damit ist halt hundertprozentig sichergestellt, dass beide Systeme komplett unabhängig voneinander laufen. Aber ja, ich habe halt nicht mehr die Möglichkeit, auf irgendeine Art und Weise beispielsweise auch Backend-Daten aggregiert zu nutzen, um mehr Informationen über den Nutzer zu bekommen. Aber ich glaube, das ist auch tatsächlich, also das ist wahrscheinlich, also für alle, die jetzt zuhören und drüber nachdenken, grundsätzlich, gerade wenn es in diesem Bereich geht, den wir jetzt gerade beschrieben haben, nämlich ich fange an, personenbezogene Daten anzureichern oder mit hinzuzugeben, das ist definitiv was, wo die hundertprozentige Empfehlung ist, sich da Rechtsbeistand zu holen und sich damit hinzusetzen, mit jemandem, der, sage ich mal, von rechtlicher Seite das Ganze bewerten kann und da ganz genau die Szenarien durchzugehen. Okay, welche Daten möchte ich denn eigentlich miteinander kombinieren, zusammenführen und dann, sage ich mal, mit dem Rechtsanwalt zusammen, sage ich mal, eine Strategie zu entwickeln, wie das Ganze dann technisch auch gelöst wird. Dass er dann von seiner Seite sagen kann, okay, das ist soweit rechtlich in Ordnung, weil dann kann er auch entsprechend ein Gutachten schreiben. Und dann habt ihr eine Basis, mit der ihr dann argumentieren könnt, wenn tatsächlich irgendwann mal eine Nachfrage kommt, wie ist denn euer System da aufgebaut? Also gerade wenn es in diesem Bereich geht, also grundsätzlich, denke ich, macht es Sinn, sich Rechtsberatung in diesem Bereich zu holen. Aber gerade wenn man in diesen Bereich geht, zu sagen, okay, ich möchte trotzdem weiterhin meine personenbezogenen Daten auch in der Webanalyse nutzen, dann definitiv zusammensetzen und schauen, ja, wie können wir das machen?
Mhm. Ja, genau. Ja, im Endeffekt gibt es praktisch zwei Möglichkeiten oder sagen wir mal, bevor der Europäische Gerichtshof dort irgendwie eindeutig entschieden hat oder sobald es da die ersten Prozesse gab zu dem Thema, gibt es halt entweder die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich denke, dass die Datenschutzkonferenz mit ihrer Positionierung recht behalten wird und der Europäische Gerichtshof auch so entscheiden wird, dass die Zustimmung der Nutzer immer notwendig sein wird, dann halt ein Opt-in fürs Tracking implementieren, also praktisch einem Pop-up oder einer Cookie-Notification, die halt fragt, stimmst du zu, dass wir dich tracken oder nicht? Und die zweite Möglichkeit ist, dass man es genauso macht, wie es bisher auch gemacht wird. Das heißt, es wird standardmäßig getrackt, aber der Nutzer hat die Möglichkeit des Opt-outs. Oder man kann natürlich dann auch gerade die Erweiterung zu sagen, okay, nutzt das User-ID und Cross-Device-Tracking nicht, bevor man da keine Sicherheit hat zum Beispiel. Oder bevor man da keine Rechtsberatung in Anspruch genommen hat.
Also zumindest für alle, die jetzt wirklich auch keine aktive Nutzung von diesen User-ID-Reports und Analytics irgendwie haben. Also es gibt ja viele, die das einfach mal eingerichtet haben, haben sich dann auch eine entsprechende View eingerichtet, also haben User-ID-Tracking aktiviert, aber es wird eigentlich nicht aktiv genutzt. Das ist vielleicht jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, einfach die Sachen wieder zurückfahren. Also einfach schauen, okay, hat das für uns eine Relevanz? Also arbeiten wir damit und wenn nicht, dann erstmal ausschalten. Und man kann immer noch dann überlegen, das später dann wieder zu aktivieren. Aber dann halt mit der entsprechenden Beratung und der entsprechenden sicheren Setup.
Genau, so dass wir eigentlich praktisch als To-Do-Liste haben, dass man halt weiterhin den Auftragsverarbeitungsvertrag oder Auftragsdatenverarbeitungsvertrag abschließt. Dann gibt es in Google Analytics im Konto unter, also in der Verwaltung von Analytics, den Zusatz zur Datenverarbeitung. Da muss man sozusagen noch einmal eintragen, wer ist jetzt genau der Datenverantwortliche in dem Unternehmen und genau mit Kontaktinformationen. Genau, was halt noch wichtig ist, aber das war vorher auch schon wichtig, die IP zu anonymisieren, sodass die letzten Ziffern von der IP vor der Speicherung gelöscht werden und halt nicht mehr genau zuzuordnen sind. Genau, und dann praktisch die technische Anpassung oder Umsetzung vom Opt-out, also genau, dass der Nutzer die Möglichkeit hat, auf einen Link zu klicken und das Tracking auszuschalten und in der Datenschutzerklärung das natürlich noch anpassen. Genau, so das war es eigentlich so zu dem theoretischen Teil. Dann genau, könnten wir noch einmal kurz erklären, wie das Opt-out mit Tag Manager oder ohne Tag Manager funktionieren würde. Genau, also im Prinzip wird sobald der Nutzer zum Beispiel in der Datenschutzverordnung auf Analytics Tracking deaktivieren oder einen ähnlichen Text klickt, dass ein Cookie gesetzt wird, der den Inhalt hat, der Nutzer möchte ein Opt-out und dieser Cookie muss dann ausgelesen werden, entweder zum Beispiel von einem Google Tag Manager, einer Variable, die den Wert ausliest und dann halt wieder ausgibt, sodass man dann Tags, die gefeuert werden, um zum Beispiel das Facebook-Pixel oder das Analytics-Pixel, die würden dann einen Ausnahmetrigger bekommen. Das heißt, wenn diese Variable Opt-out gegeben ist, also wenn die wahr ist, dann sollen die Tags nicht feuern und ansonsten dürfen sie feuern. Und so würde das impliziert werden mit dem Tag-Manager. Und ohne Tag-Manager funktioniert es genau so, dass ein Cookie gesetzt wird, der sagt, okay, möchte der Nutzer ein Opt-out oder möchte er kein Opt-out? Und dann ein Code-Schnipsel vor dem eigentlichen Analytics-Code eingebunden wird, der das dann umsetzt, was in dem Cookie steht, nämlich das, den danach folgenden Code zu aktivieren oder auszuführen oder nicht auszuführen. Genau, das ist die Kurzvariante.
Ja, wir können auf jeden Fall nochmal nach Anleitung suchen. Ja, genau, wir können auf jeden Fall nochmal nach Anleitung suchen, die das nochmal Schritt für Schritt wirklich beschreiben, wie man das machen kann. Wie gesagt, die Tag-Management-Lösung ist eine ganz schöne Lösung, weil es wirklich global das Ganze löst. Das heißt, in dem Moment, wenn jemand auf meiner Seite sagt, ich möchte nicht getrackt werden, dann kann ich halt über den Tag-Manager gewährleisten, dass kein Werbepixel irgendwie gefeuert wird und nicht nur jetzt beispielsweise nur Analytics unterdrückt wird, sondern dann plötzlich die anderen auch sind. Also im Tag Manager kann ich halt sehr einfach eine globale Regel haben, also mit einer Exception, wo ich halt bei jedem Tag hinterlegen kann, okay, wenn der User gesagt hat, er möchte nicht getrackt werden, dann darf dieser Tag auf keinen Fall gefeuert werden. Und das ist sozusagen an der frühesten Stelle interveniert und dementsprechend auch das Tracking unterdrückt.
Genau, können wir dann auf jeden Fall noch in die Shownotes packen.
Ja. Ich glaube, ja, genau, das ist jetzt so der technische Dings, was ich jetzt, also ich meine, ein bisschen habe ich dazu auch noch gelesen. Also es geht ja dann auch noch darum, eine gewisse Dokumentationspflicht nachzukommen. Das heißt also, was du schon gesagt hast, die Auftragsdatenverarbeitung, das muss ich halt mit allen Anbietern abschließen, die externe Daten von mir bekommen, also alle Drittanbieter, die mit meinen Daten arbeiten können, also denen ich sozusagen meine Nutzerdaten zur Verfügung stelle. Dann gibt es noch, warte mal, was war das andere Dokument, was du noch haben kannst oder was du denkst, du musst halt auf jeden Fall nachweisen, wie du mit den Daten umgehst.
Ja, so eine Art Prozess, Erläuterung, wann werden welche Daten wo erhoben und welches Tool verwaltet die praktisch?
Genau. Und grundsätzlich dafür, also was ich gemacht habe, ist, also ich habe mir dazu eine Zusammenfassung gekauft tatsächlich. Also T3N ist ja ein Magazin für, sage ich mal, digitales Business. Die haben zusammen mit einem Rechtsanwalt einen sehr, ich fand, also für mich war der sehr gut, die Zusammenfassung und der Guide zusammengestellt. Das heißt, mit allen Punkten, welche Dokumente man anlegen muss, was man auf der Website beachten kann, auch nochmal das, was wir versucht haben, vorhin zu erklären mit, was sind eigentlich personenbezogene Daten. Haben zusätzlich im Paket halt auch Musterdokumente mit dabei. Das heißt, da werde ich nachher nochmal den Link mit reinpacken. Das ist, wie gesagt, es ist nicht kostenlos, es kostet halt ein bisschen was, aber auf der anderen Seite hat man halt die Musterdokumente mit dabei und es ist auf jeden Fall eine seriöse Quelle. Weil ich glaube, das ist ein zweites Problem. Es war nicht so schlimm, wie ich es vermutet habe, aber ein bisschen sehe ich es halt schon, dass natürlich im Zuge der Datenschutzgrundverordnung jetzt natürlich auch Anbieter auftauchen, die sagen, ja, und hier mit unserer Hilfe kannst du sofort deine ganze Website dafür vorbereiten und wir testen das alles. Und hatte so ein bisschen mehr Befürchtung, dass es noch schlimmer werden würde, aber natürlich sollte man sich da jeden Anbieter sehr genau angucken. Also es gibt hundertprozentig Rechtsanwälte, die sich auch gerade in dem im Digital Business spezialisiert haben, die sich damit auskennen, wo man ohne Probleme drauf zugehen kann. Und man sieht es auch allein an den Referenzen, dass sie in dem Bereich unterwegs sind. Bei allen anderen Serviceanbietern halt immer mit gesundem Menschenverstand entscheiden, okay, traue ich denen zu, dass sie das tatsächlich machen können.
Ich habe auch im Zuge, dass ich meine Websites DSGVO-konform anpassen wollte, habe ich auch immer mal geguckt, okay, wie machen das denn die anderen? Mal auf der Webseite geschaut, mal auf der Webseite geschaut und es war sehr interessant, weil ganz viele solche Opt-out-Sachen zum Beispiel implementiert haben, was aber überhaupt nicht funktioniert hat, weil da überhaupt kein Code zum Beispiel dahinter stand oder einfach nur so eine leere Notification, die überhaupt nichts ausgelöst hat. Also das war auch sehr lehrreich, sag ich mal. Also man muss schon aufpassen, wenn es zum Beispiel irgendwie der Webdesigner sagt so, ja, ich mach dir das, man dann vielleicht doch nochmal hinguckt, ob das jetzt auch wirklich funktioniert und wie die Logik ist, die er eingebaut hat, weil gerade Webdesigner und solche Sachen wie genau funktioniert das Tracking, sind jetzt nicht immer so vertraut.
Absolut, also das kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Das heißt, wenn das eingebaut ist, auf jeden Fall nochmal selbst testen. Das kann man zum Beispiel machen, indem ich sage, ich mache den Opt-out. Oder ich kann ja auch alle Cookies erstmal löschen und sage, okay, ich mache den Opt-out auf einem normalen Browserfenster. Und dann kann ich mir zum Beispiel in Chrome die Developer-Tools aufrufen. Das heißt, ich klicke mit der rechten Maustaste auf die Website und sage, ich glaube, Deutsch ist es Element inspizieren. Genau, dann öffnet sich die Developer-Konsole des Browsers und dann gibt es einen Network-Tab. Und in den Network-Tab gebe ich oben in die Filterbox Collect ein, weil alle Aufrufe an Google Analytics würden an den an eine Adresse gehen, wo Collect drin steht. Und dann kann ich halt schauen, okay, gehen noch weiterhin Aufrufe an Google Analytics. Und wenn das richtig implementiert ist, sollte das nicht mehr passieren.
Mhm, genau, man kann es zum Beispiel auch mit einem Browser-Add-on, sowas wie dem Tag Assistant, sehen, was genau jetzt geladen wird und gefeuert wird, wenn man den Tag Manager verwendet. Ja.
Ja, oder wenn man, ich überlege gerade, normalerweise kannst du es natürlich auch über die Echtzeitansicht in Google Analytics sehen. Das Problem ist natürlich, wenn du es auf dem Produktivsystem testest, musst du natürlich gucken, wie du deine eigene Session identifizieren kannst. Ein Weg wäre zum Beispiel, du rufst dann, nachdem du den Opt-out gemacht hast, einfach eine Seite mal mit einem absurden UTM-Parameter auf. Also meinetwegen UTM-source gleich Test ABC und guckst dir dann in der Echtzeitansicht den Traffic nach der Herkunft an. Und da sollte halt dann dein, sag ich mal, gesonderter UTM-Parameter nicht weiter auftauchen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, wie man halt in der Google Realtime-Ansicht das Ganze überprüfen kann. Das bringt uns jetzt, glaube ich, das ist jetzt so, was wir zu der technischen Seite sagen können. Vielleicht jetzt als Abschluss noch mal ganz kurz zu dem Punkt. Ich meine, du hast es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Mir war das jetzt nicht so sehr bewusst, aber ich glaube, diese Panik oder auch die Aufregung drumherum hat das wahrscheinlich bei mir auch ausgelöst, dass ich mich gar nicht so sehr damit auseinandersetzen wollte. Und man merkt ja auch jetzt mit dem Beschluss der Datenschutzbeauftragten oder auch mit der kommenden E-Privacy-Verordnung, die ja noch, sage ich mal, in der Abstimmung ist, also die ja wahrscheinlich 2019 kommen wird, die auch viel härtere Einschnitte, zumindest nach dem aktuellen Stand, haben wird, gibt es ja eine sehr aufgeregte Diskussion darüber. Also ist jetzt sowas wie die Datenschutzverordnung, ist es eher ein Geschäftsverhinderer? Oder hat es auch wirklich, also ist es wichtig für Nutzer, das so zu machen? Was ist so dein Bauchgefühl dazu?
Ja, also prinzipiell finde ich das ganz gut, dass dass sozusagen wir als digitale Akteure oder als Analysten gezwungen werden, uns irgendwie damit mehr auseinanderzusetzen. Was tracken wir eigentlich? Warum tracken wir das? Was machen wir damit? Welche Entscheidungen wollen wir damit treffen? Welche Daten sammeln wir eigentlich von dem Nutzer? Ja, wie persönlich sind die Daten? Was kann am Ende alles verknüpft werden? Also einfach so dieser High-Level-Überblick über das Ganze. Ich habe halt häufig den Eindruck, dass das fehlt, dass Analysten oder im Allgemeinen alles, was technisch möglich ist, soll am besten irgendwie gemacht werden. Ob das jetzt wirklich notwendig ist oder nicht, wird halt oft nicht so hinterfragt. Und auch wenn ich so ganz am Anfang von einem Setup-Projekt zum Beispiel einen KPI-Workshop mache und die Leute frage, was wollt ihr und wofür braucht ihr das eigentlich? Sag ich mal, weigern sich viele irgendwie darüber intensiv nachzudenken und sagen dann meistens nur, nee, machen wir. Wenn es geht, machen wir das. Und das ist natürlich überhaupt nicht hilfreich, jetzt gerade in Bezug auf was brauchen wir und was ist gut für den Nutzer sozusagen.
Ja, also das ist auch tatsächlich das Erste, was mir eingefallen ist, als ich über das Thema nachgedacht habe. Also ich kenne, die Situation ist bei mir relativ ähnlich. Wenn man mit vielen, mit denen man spricht, und es ist jetzt auch nicht überraschend. Also viele, wenn man sagt, okay, was wollen wir alles tracken, ist es ein bisschen so wie ein Kind im Süßigkeitsladen, dann sagst du, ich möchte gerne alles probieren, ich möchte alles das haben. Natürlich auch, weil es einfach bisher die Rahmenbedingungen so mitgegeben haben. Und ich sag mal, rein jetzt von der Beratungsseite war es immer relativ schwierig zu sagen, mach's mal nicht, weil ja, man kann damit argumentieren, okay, die Accountstruktur wird ein bisschen komplexer und es wird schwieriger nachzuvollziehen, aber es gab halt nie so die richtige Motivation zu sagen, vielleicht lass uns doch nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich Sinn macht. Und für mich gab es natürlich auch immer diese zweite Falle, die hast du ja auch angesprochen. Natürlich fand ich es immer sehr spannend, gerade wenn Kunden mit sehr speziellen Tracking-Fragen kamen, mit, sag mal, also das war mal eine fatale Anfangsphrase für mich, wenn jemand gesagt hat, sag mal, Timo, ist es nicht möglich, das und das und das zu tracken und das irgendwie zusammenzuführen? Weil das bei mir in der ersten Instanz gar nicht jetzt den Reflex ausgelöst hat, sollte man das eigentlich zusammenführen, sondern es hat eigentlich eher den Reflex ausgelöst, das ist eine interessante technische Frage, müsste ich mal drüber nachdenken, wie man das technisch lösen kann. Das war ja natürlich, rein technisch war das super spannend, drüber nachzudenken, wie man das lösen kann. Aber ich denke, Ich finde das, also was ich mir in der Hauptsache halt angeguckt habe, war das Privacy by Design Prinzip. Das heißt, es ist ja auch was schon vor der Datenschutzgrundverordnung existiert hat. Das heißt, es ist im Endeffekt eine Methodik oder zu überlegen, dass ich halt alle Systeme, die ich aufsetze, von Anfang an auch dahingehend versuche aufzusetzen, dass sie eine höchstmögliche, sage ich mal, Datenschutztauglichkeit haben. Das heißt also beispielsweise, dieses Opt-in wird bei mir halt relativ einfach eingebaut. Das heißt, ich gebe Leuten die Möglichkeit, relativ schnell zu sagen, ich möchte es nicht machen. Ich bin sehr transparent mit dem, was ich tracke. Ich baue zum Beispiel meine Systeme so, dass ich sehr leicht dem Wunsch nachkommen kann, wenn jemand seine Daten gelöscht haben will, weil das ist tatsächlich gerade bei alten Systemen, kenne ich, das ist es ein hochgradig komplexer Vorgang, auch wenn man sich das gar nicht vorstellen kann, aber weil teilweise einfach Datenbanken so aufgesetzt sind, dass es sehr, sehr schwer ist oder dass es tatsächlich zu Fehlern führt, wenn die Daten komplett gelöscht werden. Das heißt, sie können manchmal gar nicht gelöscht werden, weil einfach der Code so gebaut ist, dass der immer noch eine letzte Referenz braucht, um irgendwie laufen zu können. Und dass man halt solche Systeme von Anfang an so baut, dass das halt sehr einfach möglich ist. Und mir ist jetzt in der Vorbereitung halt eine Analogie eingefallen. Und zwar, es gibt auch im Endeffekt den Ansatz Security by Design. Das heißt, ich versuche halt meine, sag ich mal, IT-Infrastruktur von Anfang an so zu bauen, dass Einbrüche in diese Infrastruktur halt von Anfang an versucht werden zu vermeiden und erst nicht im Nachhinein versucht wird, zu irgendwie Einfalllöcher zu stopfen. Und auch da, glaube ich, gerade bei diesen ganzen Security- und Datensicherheitsthemen war das auch ein Prozess, der sich über mehrere Jahre hinweg entwickelt hat, wo es am Anfang gar nicht berücksichtigt worden ist und wo sich dann, sage ich mal, durch öffentlichen Druck, also durch, sage ich mal, Hacks, wo plötzlich Daten veröffentlicht worden sind, sich immer mehr das durchgesetzt hat, dass halt geschaut wird, also dass es mittlerweile einfach ein grundsätzliches Muss ist, für Unternehmen sowas von Anfang an mit einzubauen, weil die Pressemitteilung will halt keiner haben. Und das ist wahrscheinlich was ich jetzt im Datenschutz auch so hinziehen würde, zu sagen, okay, ich möchte nicht in der Presse stehen als einer, der jetzt, keine Ahnung, vom Datenschutzbeauftragten als Exempel rausgepickt worden ist und gesagt worden ist, du hast unsere Daten missbraucht. Weil das hat man jetzt ja so ein bisschen mit Cambridge Analytica gesehen, was ja rein technisch gar nicht so ein heftiges, also es gab viel heftige Breaches, finde ich, aber Cambridge Analytica hat ja de facto einfach ein System genutzt, was da war, ohne jetzt sich irgendwo reinzuhacken. Gut, es hat Daten weiter natürlich irgendwie aufgekauft, die sie nicht hätten aufkaufen können sollen, aber man hat halt gesehen, wie sowas plötzlich Wellen schlagen kann. Und sowas kann natürlich für jede Website irgendwie passieren, eine größere Website, wenn da plötzlich ein Fokus drauf steht, dass jetzt eine Ermittlung ist, weil im Endeffekt da der Datenschutz nicht richtig exerziert wird. Ich glaube, die Presse möchte keiner haben. Und ich glaube, diese Datendiät, was du ja angesprochen hast, ist, glaube ich, für uns alle eine ganz gute Chance, die Systeme einfach passender und effizienter zu machen, weil du hast es vollkommen richtig gesagt, es wird viel gemessen und auch viel zusammengetrackt, so nach dem Motto, ja, ach, User-ID nehmen wir mal mit und das nehmen wir auch mal mit und am Ende des Tages werden damit überhaupt gar keine aktiven Analysen gemacht und dann ist natürlich dieses berechtigte Interessen auch immer ein bisschen zweifelhaft, weil wenn das Produkt nicht besser wird und das ist eigentlich meine Maxime von Analytics ist ja nur, ich mache Analytics, um bessere Produkte zu bauen und wenn ich Daten tracke, die meine Produkte nicht besser machen, dann muss ich sie nicht tracken, weil und das ist vielleicht auch ein ganz, ganz guter Schlüssel, wo man sich halt hinterfragen kann, okay, brauche ich diese Information? Einfach versuchen abzuleiten, okay, wie würde ich denn diese Information einsetzen, um mein Produkt besser zu machen? Und da sprechen wir jetzt nicht von Remarketing, weil Remarketing hat jetzt erstmal mit dem Produkt nicht so viel zu tun, sondern eigentlich eher, ja, die Leute darauf aufmerksam zu machen.
Mhm. Ja, dem kann ich mich so absolut anschließen.
Okay, so, das war heute unser Teil zum heutigen Start der Datenschutzgrundverordnung. Wie gesagt, ich glaube, das große Problem ist, Und darauf warte ich immer noch. Und das haben wir, glaube ich, das Ziel haben wir leider verfehlt, aber wir haben es uns auch nicht als Ziel gesetzt, ist eine Quelle zu haben, wo wirklich alles drinsteht, was man machen muss. Das war das, wo ich verzweifelt nachgesucht habe. Wie gesagt, die Anleitungen, die ich gefunden habe oder auch die Informationen, die ich gefunden habe, waren alle sehr gut, aber es war jetzt nicht so, mach dies, mach das, mach das, mach das. Ich glaube, das ist bei dem Thema wahrscheinlich aber auch einfach nicht zu absolvieren. Was wir heute versucht haben, war einfach nochmal ein paar Themen anzusprechen, ein bisschen in die, sag ich mal, technische Implementierung reinzuschauen. Das heißt, wie kann ich ein Opt-out oder wie kann ich ein Opt-out ermöglichen, neben dem von Google präferierten Browser-Extension-Logout oder Opt-out. Das heißt, was kann ich technisch machen mit dem Tag Manager oder mit dem Google Analytics Code? Genau, und ich denke mal, das Thema wird uns in den nächsten Monaten und Jahren weiter begleiten, weil ich denke, da passiert noch einiges. Oder was denkst du?
Na, auf jeden Fall. Also es wird jetzt total spannend zu sehen, wer hatte recht. Also wie wird am Ende entschieden, wie entwickelt sich das und wie reagieren auch die Akteure so im ganzen digitalen Bereich darauf? Wird es eine Datendiät geben? Wird kritischer damit umgegangen werden oder nicht? Ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema.
Ja, ich bin da auch sehr gespannt. Also auch gerade in dem Bereich, was gewisse Advertisement-Technologien angeht, was da kommt. Also da wird sich natürlich mit Händen und Füßen versucht, dagegen zu wehren. Ich bin mal gespannt, was in dem Feld passiert. Also vermutlich werden wir einiges auch an technischen neuen Lösungen sehen, die versuchen werden, das irgendwie zu handeln. Und wir sind gespannt. Dementsprechend, das war unsere Sonderfolge zum Start der DSGVO. Wir wünschen euch weiterhin eine, sage ich mal, angenehme Woche. Schaut vielleicht nochmal auf eure Websites am Wochenende. Schaut vielleicht auch nochmal, ob ihr alte Websites irgendwo habt. Das war so mein Takeaway. Auf jeden Fall nochmal auf Servern, die irgendwo laufen, schauen, läuft da vielleicht noch irgendwas, was mal nach außen sichtbar ist. Weil vielleicht habt ihr da noch nicht nachgeschaut. Eure Website ist schon super optimiert, aber vielleicht gibt es noch eine alte SEO-Satelliten-Website, die irgendwo rumfliegt. Also bis dahin, bis nächste Woche und ein schönes Wochenende.
Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.